Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer am Rundfunk. Die Amnesty-Gruppe 1541 begrüßt Sie heute zu ihrer vierteljährlichen Sendung. Heute haben wir im Studio Mitglieder des AMS, des Aktiven Museums Spiegelgasse, die uns über ihre Arbeit berichten werden. Was ist unter einem aktiven Museum zu verstehen? Wie unterscheidet es sich von herkömmlichen Museen? Welche Bedeutung hat es für Wiesbaden? Und welche Schnittpunkte mit der Arbeit von Amnesty gibt es? So viel sei schon mal verraten. Das aktive Museum informiert über die deutsch-jüdische Geschichte in Wiesbaden. Zunächst stellen sich unsere Gäste selbst vor.
Inge Naumann-Götting, ich bin Mitglied, ehrenamtliches Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Geschichte und Erinnerung. Und wie gesagt, wir erinnern an ehemalige jüdische Mitbürger aus Wiesbaden.
Ich heiße Elisabeth Lutz-Kopp, bin seit 2007 ehrenamtlich im aktiven Museum tätig und organisiere in Zusammenarbeit mit einem Kollegen die Umsetzung des Stolperstein-Projekts in Wiesbaden.
Ich bin Angela Wagner-Bohner, Mitglied im aktiven Museum seit 2002 und organisierte seit 2003 Begegnungen junger Menschen in Schulen, mit Schulen, auch außerhalb der Schule, aber in erster Linie zwar hauptamtlich nicht, aber in erster Linie durch Zeitzeugengespräche.
An der Technik ist wie immer
Ute Hellwig
und durch die Sendung führt sie Gisela Sauerwein. So, beginnen wir zunächst einmal mit der Gründung des aktiven Museums. Darüber wollte uns Inge Naumann-Götting berichten.
Dieser Verein, das Museum, das aktive Museum Spiegelgasse, ging aus einer Bürgerinitiative hervor, die sich seinerzeit zusammengefunden hatte, um die Spiegelgasse zu retten. Es hieß Rettet die Spiegelgasse. Das geht um das Haus Spiegelgasse 11, eines der ältesten Häuser in Wiesbaden, und das seinerzeit mal in jüdischem Besitz war. So gründete sich dann schließlich 1988 der Verein, der damals hieß Förderkreis für ein aktives Museum Spiegelgasse deutsch-jüdischer Geschichte in Wiesbaden. Wir haben die Aufgabe zu erinnern an die jüdische Geschichte in Wiesbaden, zu bewahren, die Erinnerung zu bewahren und Kontakte zu den Familien, die es noch gab, zu halten und aufzuklären über die Strukturen, die damals zu der Verfolgung, Vernichtung und Demütigung der jüdischen Wiesbadener Bürger geführt hat.
Jetzt klang ja bereits an, dass in dem aktiven Museum mehrere Arbeitsbereiche erfasst sind, und wir hören zunächst einmal etwas über die Organisation der Arbeit in diesem Museum.
Im aktiven Museum Spiegelgasse gibt es mehrere Arbeitsgruppen. Einmal die Zeitzeugenarbeit, pädagogische Bildung, dann die Gruppe, die sich Geschichte und Erinnerung nennt. Dann gibt es eine hervorragend bestückte Bibliothek, die frei zugänglich ist. Und wir haben eine sehr aktive Ausstellungsgruppe, alles von Ehrenamtlichen geleistet. Wir treffen uns alle 6 Wochen, also sämtliche ungefähr 20 aktiven Mitglieder des aktiven Museums treffen sich alle 6 Wochen zu einem Jour fix. Und meine Gruppe Geschichte und Erinnerung ist zum Beispiel an einem Vormittag in der Woche grundsätzlich anwesend. Die Kollegin, die Zeitzeugengespräche macht, ist an einem Nachmittag anwesend. Wie gesagt, alles ehrenamtlich.
Da fehlen jetzt hier gerade schon einmal Zahlen. Wie viele Mitglieder überhaupt hat das Museum?
Das sind ungefähr 200 derzeit.
Und ich habe jetzt so verstanden, dass also 20 davon aktiv arbeiten. Ist das richtig so?
Das ist richtig, ja.
Ja, Georg Kreislers Lied führt uns eigentlich direkt in das nächste Thema hinein. Eben Menschen, die nochmal zurückgekommen sind in ihre Ursprungsstadt und über die Arbeit mit den Menschen, die diese Zeit aktiv erlebt haben, wird uns jetzt Angela Wagner-Bohner berichten.
Ja, ich habe nach meiner Pensionierung im Jahr 2002 einen Wunsch verwirklicht. Ich habe in meiner Tätigkeit als Deutschlehrerin an einem Wiesbadener Gymnasium festgestellt, dass das, was man an Wissen Schülern, jungen Leuten über das Dritte Reich und die Verfolgung der Juden, besonders in Wiesbaden, mitteilen kann, ja schon vor allen Dingen in der Oberstufe großes, auch geistiges, intellektuelles Interesse erweckt, aber ein wenig abstrakt bleibt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, durch die Freundschaft mit Trude Simonsohn, einer Überlebenden aus Theresienstadt, Zeitzeugengespräche in der Oranienschule und später auch an anderen Schulen zu organisieren, wo jemand, der die Verfolgung als junge Frau erlebt hat, von diesen Jahren der Diskriminierung, der Ausgrenzung, Aussortierung aus dem Leben in Prag berichten kann und natürlich über diese grauenvolle Zeit in Auschwitz, später dann aber auch als Überlebende das Wiederaufkommen der Demokratie in Deutschland, in Frankfurt, bis zu ihrem Jahre 1978 begleitet hat und dann ehrenamtlich für die Begegnungsstätte Anne Frank und in Wiesbaden für das aktive Museum mit mir in sehr vielen, zahlreichen, gut mit Kollegen organisierten, fachübergreifenden Zeitzeugengesprächen gekommen ist. Das Großartige an Frau Simonsohn und auch an anderen, da komme ich gleich nochmal dazu, ist, dass sie niemals bei der Verfolgung, bei der Vernichtung, bei der Verfolgung stehen geblieben sind, sondern immer den Appell an die jungen Leute gerichtet haben: Was macht ihr, wenn ihr merkt, da wird jemand diskriminiert oder aussortiert? Da ist mir ganz besonders in Erinnerung ein Gespräch mit einem alten Herrn, einem jüdischen Überlebenden in Wiesbaden, der 20 Minuten über seine Verfolgung, über die Vernichtung seiner gesamten Familie gesprochen hat, über seine Rettung durch einen amerikanischen Offizier und nach 20 bis 25 Minuten die Schüler ansprach: So, und jetzt seid ihr dran. Was könnt ihr machen? Ihr lebt in einer Demokratie. Wie engagiert ihr euch, dass diese Demokratie, die ja doch von rechts sehr gefährdet ist, bleibt? Und wie engagiert ihr euch? Die Jugendlichen sind dann oft sprachlos. Sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Aber so ein Mensch wie dieser alte Herr oder auf andere Weise Frau Simonsohn bringen die jungen Leute dazu, auch schon Abiturienten, die abgeklärt da sitzen, nachzudenken: Ja, ich bin hier gefordert. Und meist kam es dann darauf hinaus, sich zu engagieren in einer zivilen Organisation oder eben auch einer demokratischen Partei beizutreten, um für uns, für unsere Demokratie, für unser Zusammenleben in Vielfalt sich zu engagieren.
Das sind natürlich absolut wünschenswerte Ergebnisse, denn einige von diesen jungen Menschen haben sich ja dann vielleicht auch bei uns, nämlich bei Amnesty International, organisiert. Und das ist auch jetzt von uns aus ein Appell, dass man das eben unbedingt auch weiterhin tun sollte. Sie haben jetzt gesprochen über die Arbeit mit den Zeitzeugen. Und da ergibt sich nun leider ein Problem. Trude Simonsohn ist ja nun auch verstorben in sehr hohem Alter. Wie geht diese Arbeit weiter ohne Zeitzeugen?
Also um mal bei Frau Simonsson anzuknüpfen und auch bei einer anderen Zeitzeugin aus Frankfurt, Lilo Günzler. Frau Simonsson hat in Zusammenarbeit mit Elisabeth Abendroth ihre Geschichte aufgeschrieben und Lieselotte Günzler hat das Gleiche gemacht. Also dann haben wir zahllose andere authentische Berichte von Überlebenden, die die Verfolgung auch als Versteckte in Berlin oder in Frankfurt überlebt haben. Das ist die eine Seite. Also Printmedien sind da. Wir haben zahlreiche Zeitzeugengespräche, solange sie noch im Rathaus stattfinden konnten in Wiesbaden. In den Schulen war das dann nach Datenschutzgründen nicht mehr möglich. Aufnahmen gemacht. Wir haben Zeitzeugengespräche zunächst auf CC-Kassetten, dann auf Minidisc und schließlich ab 2007 auf CD aufgenommen. Wir haben da ein großes Reservoir und diejenigen Gespräche, die auf CC und auf Minidisc aufgenommen worden waren, sind jetzt digitalisiert worden. Das heißt, wir können den Schulen, wir können außerschulischen Gruppen, die daran Interesse haben, eine große Sammlung von authentischen Zeitzeugengesprächen zur Verfügung stellen. Wir haben auch Filme, Videos zu diesem Thema.
Das ist ja gerade sehr wichtig, dass man Filme dazu hat, denn die Printmedien, die Sie vorhin schon erwähnten, gibt es ja in reichlicher Form und dazu greifen die Jugendlichen nicht immer. Aber das aktive Museum arbeitet ja nun nicht nur über und mit den Zeitzeugen, sondern es gibt noch andere Möglichkeiten, über die an diese Arbeit zu erinnern, an die Verfolgten zu erinnern.
Ja, da wäre das Stolperstein-Projekt ganz wichtig. Das ist knüpft an die Idee des namentlichen Gedenkens an die Opfer an, wobei dieses Projekt als Besonderheit hat, dass es ein dezentrales Denkmal ist gewissermaßen. Die Stolpersteine, die übrigens also nicht nur für jüdische Opfer verlegt werden, sondern für alle Opfer der Nationalsozialisten, werden verlegt vor dem letzten frei gewählten Wohnsitz der Opfer. Und im Gegensatz zu den großen zentralen Gedenkstätten, die es ja an vielen Orten gibt, zu denen man hingehen muss, kann man den Stolpersteinen nicht ausweichen. Die liegen überall in den Städten. Es sind über 80.000 in allen europäischen Ländern mittlerweile. In Wiesbaden sind es derzeit 721. 20 kommen jetzt im Herbst dazu. Diese Steine, den begegnet man auf seinen normalen Wegen durch die Stadt. Und man stolpert nicht mit den Füßen, sondern man stolpert mit dem Kopf, man stolpert mit dem Herzen. Und man liest die wirklich kargen Daten, die darauf stehen: Name, Geburtsjahr und dann deportiert, ermordet und so weiter.
Die Stolpersteine sind ja nun auch umstritten, also auch gerade von jüdischer Seite. Ich erinnere mich, dass die frühere Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Frau Knobloch sich gerade gegen die Verlegung der Stolpersteine gewandt hat. Ja. Wie reagieren denn überhaupt hier die Wiesbadener, vielleicht auch die Hausbesitzer, vor deren Häusern solche Stolpersteine verlegt werden?
Also es ist klar, das Projekt ist umstritten aus diversen Gründen und das muss man akzeptieren, wenn jemand das nicht möchte. Die Stadt Wiesbaden hat sich grundsätzlich hinter das Projekt gestellt. Ohne die Genehmigung der Kommune geht's nicht, weil die Steine grundsätzlich im öffentlichen Gehweg verlegt werden. Das heißt, die Hausbesitzer haben eigentlich theoretisch keine Möglichkeit, da was dagegen zu unternehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren durchaus Fälle gehabt, wo sie dagegen sich geäußert haben, sich gewehrt haben, mit zum Teil etwas abstrusen Begründungen wie meine Immobilie wird entwertet. Das hat sich aber sehr gewandelt. Wir erfahren im Moment eigentlich überwiegend große Akzeptanz, das Interesse der Bürger, die also um Patenschaften uns ersuchen, weil die Stolpersteine durch private Patenschaften finanziert werden. Das Interesse ist sehr groß und die Hausbesitzer sind oftmals mittlerweile auch durchaus angetan, freuen sich, wenn vor ihrem Haus Stolpersteine verlegt werden.
Zu diesen Stolpersteinen gehören natürlich auch Informationen über die Menschen, die hier aus diesen Häusern, die mal dort gelebt haben und daraus verschwunden sind, das heißt, die also deportiert wurden. Und das hängt zusammen mit einem anderen Arbeitsbereich bei euch, nämlich den Erinnerungsblättern.
Seit 2006 werden im Aktiven Museum Erinnerungsblätter gestaltet und auch öffentlich präsentiert. Das sind so DIN A3 große Blätter, auf denen das Schicksal der jüdischen Bürger damals aus Wiesbaden dargestellt wird. Und wenn wir haben, dann veröffentlichen wir gerne auch Fotos, was leider sehr selten nur der Fall ist, dass wir solche finden. Und es ist auch noch eine allgemeine Information zu lesen, beispielsweise etwa über Theresienstadt oder über die Lager, in denen sie festgehalten wurden und auch ermordet wurden, oder über irgendwelche Lebensumstände, die historisch allgemein interessant sind. Jetzt inzwischen präsentieren wir einmal im Monat zwei Erinnerungsblätter, die im Rathaus präsentiert werden. Für die Nachfahren ist das, wie wir oft erfahren, eine große Ehre, dass im Rathaus Wiesbaden das Schicksal ihrer Verwandten ausgestellt wird, jeweils für 4 Wochen. Wir haben inzwischen über 300 Erinnerungsblätter erstellt und wollen diese Tradition auch weiterführen. Wir werden gar nicht alles schaffen in unserem Leben wahrscheinlich, aber wird auch zunehmend schwieriger, denn oft gibt es überhaupt keine Informationen über die Opfer und über deren Familien, sodass wir ja das immer nach zurückstellen und versuchen, doch noch etwas herauszufinden und eben weiter lange recherchieren müssen, bis wir überhaupt sowas zustande bringen.
Da darf ich mal auf das Stichwort Recherche eingehen. Wie recherchiert ihr?
Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten zu recherchieren. Am besten ist es, und das versuchen wir auch immer, Verwandte zu finden, Nachkommen zu finden und um überhaupt zu fragen, ob die das wünschen, dass wir das Schicksal, dass wir das Schicksal darstellen. Und wenn wir solche Verwandte finden, dann setzen wir uns mit denen in Verbindung. Leider gelingt das in seltenen Fällen. Ansonsten können wir im Hessischen Hauptstaatsarchiv recherchieren, im Stadtarchiv Wiesbaden. Yad Vashem hat unter Umständen auch Biografien online gestellt. Es gibt ein jüdisches Zentralarchiv in Nürnberg, glaube ich, bei dem man suchen kann. Und überhaupt, man gibt es ins Internet ein und manchmal hat man einen Treffer, weil Familien ihr Schicksal, also oder die Geschichte ihrer Familie ins Internet gestellt haben. Und wir finden das dann unter diesem Namen. Das ist nicht sehr häufig, aber es kommt vor.
Ich komme nochmal zurück auf den Namen eures Vereins, nämlich Aktives Museum. Es klangen ja eben zwar schon an, welche Aktivitäten es gibt, aber ich denke, es gibt darüber hinaus wahrscheinlich noch mehr Aktivitäten. Angela Wagner-Bohner hat uns da einiges zu berichten.
Also, aktives Museum, so wurde ja eben schon etwas ironisch behauptet. Was ist das denn überhaupt? Also aktiv sind natürlich die Aktivitäten, die wir veranstalten. Aber im Grunde ist es ja auch, dass wir durch unsere Aktivitäten bewahren wollen, was es nicht mehr gibt. Was haben wir da für Möglichkeiten? Also wir haben in der Vergangenheit und jetzt auch wieder Vorträge gehalten, zum Beispiel in dem Lutherjahr, ein sehr eindrucksvoller Vortrag von Professor Stöhr von der Evangelischen Akademie Arnoldshain, der ausführlich die zunächst Judenfreundlichkeit, dann absolute Judenfeindschaft von Martin Luther und zum Schluss so eine Kehrtwendung darstellte, wie Luther sich mit der hebräischen Bibel wieder angefreundet hat. Dann haben wir ganz interessant manche themenübergreifende Vorträge. Zum Beispiel hatten wir vor 2 Jahren einen Vortrag über den Wiener Dichter Theodor Cramer und eine Wiesbadener Malerin und auch Designerin hat dazu eine Ausstellung bei uns in der Spiegelgasse entwickelt. Darüber hinaus haben wir natürlich Vorträge über Aspekte jüdischen Lebens vor der Shoah. Wir haben einen Historiker, der uns unterrichtet hat über Juristen in Wiesbaden bis zum Verbot ihrer Tätigkeit, Mediziner und aus diesem Bereich.
Dann wären noch zu nennen zum Beispiel Gedenktage, die das aktive Museum ausrichtet. Jedes Jahr zum Beispiel zum Gedenken an die letzte große Deportation aus Wiesbaden am 1. September 1942. Da findet jedes Jahr eine Veranstaltung statt, die das aktive Museum gestaltet. Auch dieses Jahr wieder am 29. August am Schlachthof diesmal. Dann haben wir früher unterstützt das Programm, also das noch gab, von der Stadt als ehemalige Wiesbadener zu Besuchen eingeladen wurden in die Stadt und deren Aufenthalt dann betreut wurde. Dieses offizielle Programm gibt es nicht mehr, aber da wir ab und an Nachkommen haben, die aufgrund von Erinnerungsblättern oder Stolpersteinverlegungen nach Wiesbaden kommen, betreuen wir die jetzt quasi privat. Und das sind oftmals sehr, sehr bewegende Begegnungen. Ich erinnere mich an eine alte Dame aus Amerika, die also als Kind mit dem Kindertransport entkommen ist. In Amerika lebte, in eine amerikanische Familie hat, die mit ihrer Tochter kam und also wirklich lachend und weinend zugleich vor den Stolpersteinen für ihre Großeltern stand. Und dann im Gespräch mit uns, wir sind dann noch zu verschiedenen Orten gegangen in Wiesbaden, die sie kannte, und im Gespräch mit uns auf einmal in breitestes Hessisch verfallen ist und erzählt und gesprudelt hat. Und die Tochter saß daneben, guckte so etwas verstört und sagte dann irgendwann, Mom, I don't understand a word. Und dann, ups, dann fiel ihr ein, oh, ich spreche ja Deutsch. Und dann sagte die Tochter, meine Mutter habe ich noch nie in meinem Leben Deutsch sprechen hören. Das sind so Geschichten, wo wir wissen, wofür wir arbeiten.
Da kommen einem ja direkt die Tränen, wenn man diese Geschichte hört.
Ja, das kommt einem auch. Da kommen uns wirklich die Tränen. Ja. Und dann haben wir noch die Ausstellungen.
Ja, die Arbeitsgruppe Ausstellungen in unserem Verein ist eigentlich die größte, die sehr aktiv ist. Ja, Ausstellungen in dem kleinen Haus Spiegelgasse 11, das durch die Initiative der Vereinsgründung ja mitgeholfen hat bei der Rettung. Das sind 2 kleine Räume, wo da kann man nicht sehr viel machen, aber wir bemühen uns. Also es gibt Ausstellungen, die, sagen wir mal, ihren Fokus haben auf Erinnerung. Da denke ich an die Ausstellung Die Mädchen von Zimmer 28. Das Zimmer 28 war eine der Kinderheime in Theresienstadt, wo unter anderem Tode Simonsson gewirkt hat. Und Mädchen aus dieser Gruppe, die in diesem Zimmer lebten und heimlich unterrichtet wurden, tschechische Mädchen, deutsche Mädchen, haben heimlich Zeichnungen angefertigt. Und einige Überlebende aus dieser Zeit haben sich zusammengefunden und haben mit einer Berliner Autorin eine Ausstellung konzipiert mit dem Titel Zimmer 28. Dann hatten wir eine Ausstellung, auch eher historisch fokussiert, über die hieß Visum für das Leben. Das war die amerikanische diplomatische Vertretung in Marseille, die die Emigranten Visa für USA verschaffte. Natürlich haben wir jetzt vorwiegend Ausstellungen, die sich über Gegenwartsthemen der Vergangenheit nähern. Zum Beispiel die Ausstellung Hass vernichtet von einer Berliner Künstlerin, die in der Stadt Stoffwechsel verteilte oder Schilder entfernte, wo antisemitische Äußerungen stattfanden. Dann hatten wir eine Ausstellung über Antisemitismus in der DDR. Bei uns hat das niemals gegeben. Also Ausstellungen durchaus gegenwartsbezogen oder historisch.
Wer reagiert auf eure Arbeit? Wer unterstützt die? Wie sieht es da mit der Stadt aus, Inge Naumann, Göttingen?
Die Stadt Wiesbaden unterstützt uns sehr großzügig mit institutioneller Förderung. Und auch die Ortsbeiräte zum Teil, je nach Finanzlage. Da können wir auch immer mal anfragen, wenn wir etwas benötigen. Außerdem unterstützen uns die Bürger der Stadt, indem sie nämlich anrufen und sagen, können wir nicht vor meinem Haus oder in der Straße, in der ich wohne, Stolpersteine verlegen. Wir würden das gerne finanzieren. Manche möchten auch, dass wir ein Erinnerungsblatt herstellen. Also die Erinnerungsblätter werden auch durch sogenannte Patenschaften finanziert. Auch zum Teil eben durch die Ortsbeiräte, was sehr großzügig läuft manchmal. Außerdem sind Nachkommen oft interessiert und wollen gerne uns unterstützen und ja, unterstützen uns finanziell eben und bitten uns dann die Arbeit der Recherche zu machen und auch natürlich Politiker aus der Stadt, die uns wirklich in sehr großzügigem Maße unterstützen.
Ich komme nochmal zurück auf die Stolpersteine. Da ist ja auch einiges an Arbeit dazu notwendig.
Ja, das Tiefbauamt Wiesbaden unterstützt uns in ganz großzügiger Weise. Sie bereiten alle Stellen, die ein Kollege eben aussucht, wo die Stolpersteine hinkommen sollen, bereiten sie schon vor, bevor überhaupt die Stolpersteine verlegt werden, sodass nur noch so ein Schnellzement rausgenommen werden muss, die Stolpersteine reinkommen und einzementiert werden können. Das machen sie alles für uns umsonst, ganz großzügig, sowohl die Chefs als auch die Mitarbeiter des Tiefbauamts. Das ist grandios.
Also das ist ein eindeutiger Dank an Stadt und Tiefbauamt.
An Stadt und alle Politiker oder Ortsbeiräte, die uns helfen.
Ja. Wir haben den Namen schon ein bisschen zerlegt, also hatten vorhin auf die Aktivitäten abgehoben. Aber wie ist es denn mit dem Museum? Wodurch unterscheidet ihr euch von den herkömmlichen Museen?
Also ein Museum bewahrt ja etwas, also Bilder oder Skelette oder Käfer, wie in Wiesbaden. Wir bewahren in dem Museum natürlich auch vieles, und zwar Dokumente, die wir haben aus der Zeit der Verfolgung. Wir haben eine reiche Fotosammlung. Wir haben auch durchaus Dokumente und Fotos aus der Zeit vor 33. Das heißt, solche Dokumente, die an die Vergangenheit erinnern. Aber was wir wirklich bewahren wollen, das ist das die Zeit der Vernichtung, der Verfolgung von Mitbürgern, die absolut einmal deutsche Staatsbürger waren, dass die Erinnerung daran nicht verloren wird und wir beziehen sie auf heute durch unsere zahlreichen Aktivitäten. So, denke ich, können wir den Begriff aktives Museum Spiegelgasse erklären.
Ja, damit haben wir gleich den Übergang zu unserem nächsten Punkt, nämlich worauf liegt heute der Fokus? Besteht nicht die Gefahr, dass man immer in die Vergangenheit schaut, die Probleme der Gegenwart ausgeblendet werden?
Schulklassen. Also, um über die Gegenwart aufzuklären, ich sage einmal vorwiegend bei Jugendlichen, aber ich denke auch mancher fortgeschrittene Bürger hat es nötig. Um über die Gegenwart aufzuklären, muss ein Schritt in die Vergangenheit gemacht werden. Es gibt keine Gegenwart ohne Vergangenheit und Zukunft. Und deshalb habe ich mein Programm genannt, das die pädagogischen Angebote erinnern für die Zukunft.
Und wo können wir jetzt hier Schnittpunkte mit Amnesty sehen? Wir hatten vorhin schon mal das zwar angeschnitten, aber vielleicht können wir die noch mal ausdrücklich erwähnen.
Also in der Arbeit mit Jugendlichen, vor allen Dingen so ab der Klasse 10 und dann in der Oberstufe, kommen ja immer aktuelle Themen oder Themen, die weltweit gerade aktuell sind, zur Sprache. Ich habe daraufhin in Zusammenarbeit mit Schulen in den Jahren 2005, 6, 8 bis einschließlich 2012 jährlich am 10. Dezember mit in der Zusammenarbeit mit Schulen in Wiesbaden und in der Umgebung den Tag der Menschenrechte begangen. Ich möchte das nicht als eine Feier bezeichnen, aber es sind erstaunliche Projekte entstanden in einem halbjährlichen Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Wiesbadener Schulen. Schüler haben das Programm entwickelt und im Rathaus und in dem letzten Jahr in der Aula einer Schule stadtweit übertragen. Und davon haben wir zum Beispiel auch Dokumente, die wir bewahren.
Also das heißt, es ist ja praktisch eigentlich eine Erfolgsgeschichte und führt uns zu den Highlights eurer Arbeit. Da sind sicher noch mehr zu nennen.
Eines der Highlights ergab sich aus der Präsentation eines Erinnerungsblattes, über dessen Präsentation eben damals noch in der Wiesbadener Presse berichtet wurde. Eine Wiesbadenerin las diesen Zeitungsartikel und wandte sich an uns. Sie hatte ein Schmuckstück geerbt, das dieser verfolgten und ermordeten Familie gehört hatte. Also dieser Familie, an die durch dieses Erinnerungsblatt erinnert wurde. Sie hatte sich lang überlegt, ob sie sich an uns wenden soll und hatte aber schließlich beschlossen, dieses Schmuckstück gehört der Familie und sie sei verpflichtet, es zurückzugeben. Über unsere Kontakte zu dieser Familie, die aus Israel stammte, konnten wir ein Treffen in unseren Räumen im aktiven Museum organisieren. Viele Nachfahren waren gekommen, also ganz viele Mitglieder dieser Familie, und freuten sich sehr, dass sie das einzige Erinnerungsstück, was eben von dieser jungen Frau, der dieses Schmuckstück gehört hatte, das überhaupt gab, in den Händen halten zu dürfen. Sie waren sehr gerührt und die männlichen Mitglieder dieser Familie haben das einer Frau eben übergeben und gemeint, Schmuck gehört Frauen. Obwohl eben dieses Erinnerungsstück eigentlich der Tante des Mannes gehört hatte. Sie hatten als Dank an diese Dame die das Schmuckstück zurückgegeben hat, ein Schmuckstück aus Israel mitgebracht und es ihr überreicht. Wir würden uns wünschen, dass noch sehr viel mehr solcher Zurückgabeaktionen stattfinden könnten. Denn wir wissen und sind auch überzeugt, dass es noch viel in Familien gibt und dass es in den Haushalten von heutigen, in den heutigen Haushalten, und würden uns eben wünschen, dass wir auch suchen könnten und eine Restitution in die Wege leiten könnten.
Und ich würde mir wünschen, dass wir noch viel mehr Zeit hätten, darüber zu sprechen, denn unsere Gäste hätten, glaube ich, noch eine ganze Menge zu erzählen. Aber das ist hier ein guter Schluss und etwas Positives. Wir wollen gerne auch gerade in diesen schwierigen Zeiten mit positiven Gedanken enden. Wir bedanken uns für das Interesse an unserer Sendung. Wenn Sie dazu noch Interesse haben, in unserer Gruppe mitzuarbeiten, dann wenden Sie sich bitte an uns. Wir treffen uns am zweiten Mittwoch im Monat. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, den 13. Juli, statt. Sie erreichen uns aber auch per Mail über info@amnesty-wiesbaden.de. Wir gehen aktuell davon aus, dass die Sitzung vor Ort stattfinden wird, aber erkundigen Sie sich lieber erst noch einmal, denn Änderungen sind möglich. Wir treffen uns in der Wallramstraße 16 in der alten Gewerbeschule im ersten Stock. Weitere Informationen über uns und unsere Arbeit erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de. Gruppe 1541. Wir möchten am Ende es nicht versäumen, auch nochmal auf zwei Kinofilme im Juli hinzuweisen, die im Murnau Filmtheater zu sehen sind. Am 26. und 29. Juli wird der Dokumentarfilm »Mein Name ist Violeta« gezeigt, ein Film über die inspirierende Geschichte eines 11-jährigen Mädchens, das als Junge auf die Welt kam und bereits im Kleinkindalter ahnten ihre Eltern, dass Violeta trans sein könnte. Also ein Thema, das zurzeit sehr aktuell ist in den anderen Medien auch. Und nun verabschieden wir uns von Ihnen. Wir danken unseren Gästen, dass sie sich die Zeit genommen haben, über ihre Arbeit zu berichten. Und wir wünschen unseren Gästen viel Erfolg bei ihrer weiteren Arbeit. Im Studio waren heute als Gast
Angela Wagner-Bohna,
Inge Naumann-Götting,
Elisabeth Lutzkopp.
An der Technik wie immer
Ute Hellwig.
Und durch die Sendung führte sie Gisela Sauerwein.